Hallo und herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind
Chris
und Chris. Heute zu Gast bei uns Julius Nagel. Julius war Profi-Hockeyspieler, soweit ich weiß.
Ob man es Profi nennen kann, weiß ich nicht. professionelle Bedingungen, Ertrag, weniger professionell. Ja.
Also erstmal hallo an dich, schön, dass du da bist.
Hey, vielen Dank, dass ihr mich hier habt.
Julius ist bei Puma Manager Sports Marketing Teamsport, ist auch für Global Scouting und Sponsoring zuständig. Dazu kommen wir im Laufe des Podcasts, aber steigen einfach mal ganz knackig ein.
So machst du das, kurz und knapp oder wie?
Kurz und knapp.
Das dachte ich mir, du machst jetzt hier so ein riesen Intro, weil er doch echt viel erlebt hat.
Chris ist noch nicht bereit.
eine richtig coole Vita hat und ich möchte noch, bevor wir starten, dein Lebensmotto aufgreifen, weil mich das irgendwie gleich so gefesselt hat. An ein Tag, an dem man nicht mindestens einmal herzlich gelacht hat, ist ein verlorener Tag. Das finde ich echt cool und das sollte sich, glaube ich, jeder zu Herzen nehmen. Weil das unfassbar wichtig ist, egal wie viel Stress man hat. Und deshalb freuen wir uns, dass wir heute viel mit dir lachen dürfen. Und ja, du hier bei uns zu Gast bist.
Sehr gut, ich freue mich auch.
Chris, machst du weiter?
Ach so, ich bin dran.
Wir schieben
es hier gerade hin und her. Du bist ja soeben angereist, frisch. Von woher darfst du uns gleich mal sagen? Aber was treibt dich nach München und wie war eigentlich die Zugfahrt in diesen Zeiten?
Ja, die Zugfahrt war gut, wie immer leicht verspätet, das kennen wir ja meistens, aber ich will jetzt kein Bashing machen der Deutschen Bahn, oft ist sie auch pünktlich. Nee, war sehr gut, ich bin aus Herzogenaurach gekommen, also aus Erlangen fuhr der Zug, aus dem Headquarter von Puma und freue mich jetzt hier zu sein.
Wir haben ja vorher kurz gequatscht, es ist ja nicht nur Herzogenaurach deine Base, sondern auch Hamburg. Also du bist sozusagen, hast zwei Standorte, an denen du lebst aktuell, ist das richtig?
Absolut. Das, ich wollte gerade schon fast sagen, dass ich relativ viel Zeit im Zug verbringe tatsächlich. Deshalb kann ich das auch so sagen. Ich arbeite in Herzogenaurach bei Puma und meine Base im Privatleben ist in Hamburg, wo ich auch herkomme. Und deshalb jede Woche erlebe ich beide Seiten, den Norden und den Süden Deutschlands und da erlebt man viel.
An der Stelle, wie war das politische Fühlen in den letzten Wochen? So ganz im Norden und dann wieder in das Bayerische?
Ach, ehrlich gesagt, ich habe keine großen Unterschiede gar nicht so wahrgenommen politisch.
Nee?
Nee. Zumindest nicht, wenn man fährt und die Medien, die ich lese, sind meistens sowieso überregional. Mhm. Von daher, war kein großer Unterschied.
Man muss ja auch sagen, deine Base, die hat dich ja auch irgendwie sportlich so ein bisschen verfolgt. Also wir haben uns ein bisschen schlau gemacht. Du hast ja zum einen in Nürnberg mal gespielt, oder? Ist das richtig?
Richtig.
Aber dann auch lange in Hamburg.
Richtig.
Und jetzt ist es beruflich genauso. Hängt das irgendwie miteinander zusammen?
Ja, schon, genau. Ich habe während meiner Schulzeit und Studiums in Hamburg gespielt. Dann auch nochmal in England. Da kommen wir vielleicht später auch noch kurz drauf. Während meines Masters. Und als ich dann zu Puma gegangen bin, bin ich nach Nürnberg gezogen. Und habe dann dementsprechend auch selber in der Bundesliga für den NHTC, den Nürnberger Hockey- und Tennisclub, gespielt.
Und wie kam die Leidenschaft zum Hockey?
Das ist eine gute Frage. In Hamburg ist Hockey riesig. Mag man gar nicht so glauben. Es gilt ja auch so als Hockey-Hochburg in Deutschland. Und dann bin ich irgendwann mit 6 Jahren, glaube ich, zum Hockey gekommen. Und von dann ging es los. Irgendwann musste man sich entscheiden. Ich habe natürlich auch andere Sportarten gemacht. Natürlich Fußball. Mhm. Kommen wir auch noch später drauf, aber auch Tennis. Und dann bin ich irgendwie beim Hockey, war ich wahrscheinlich am besten und hatte die meisten Chancen, am höchsten zu spielen.
Es sind noch einige Parallelen zu uns. Also wir sind ja aus dem Fußball. Wir spielen jetzt immer Tennis, also normal jeden Mittwoch. Und deshalb sieht man ja auch, oder merkt man da auch die Parallele zum Sport, zur Liebe zum Sport. Und deshalb bist du auch hier bei uns in der Box heute.
Oh ja. Und du hast ja auch gesagt, du hast in England studiert, bist schon kurz drauf eingegangen, in Nottingham, also ja, auf den Spuren von Robin Hood. wie kommt es zu sowas? Also warum Nottingham? Sowas frage ich immer echt gerne, wenn jemand in kleineren Städten, sag ich mal, studiert, wo andere sagen würden, warum nicht London oder warum nicht irgendwie Edinburgh oder sowas auf der Insel?
Ja, völlig berechtigte Frage. Ich bin nach Nottingham gekommen, tatsächlich auch durch den Sport. Mhm. Ich habe da ein Stipendium an der University of Nottingham bekommen und so bin ich da hingekommen. Und es ist tatsächlich ganz witzig, wenn man auch bei mir im Freundeskreis guckt, dann sind die Leute oft in London, Madrid, Paris, genau. New York. Und ja, bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Da sind dann Nottingham und Nürnberg. aber es war super cool. Ich sag immer, also London ist eine mega coole Stadt. Aber wenn man wirklich in England leben will, dann sollte man nicht nach London gehen, sondern in eine wirklich englische Stadt. Und Nottingham ist so eine englische Studentenstadt.
Wie lange warst du da?
Ein Jahr.
Hast du da schon richtig gelebt dort quasi?
Ja, genau. Ich habe da bin ich auch nicht commuted wie jetzt zwischen Hamburg und Nürnberg, sondern da war ich tatsächlich das ganze Jahr in England.
Und war für dich da schon klar, dass es mit dem professionellen Sport irgendwann zu Ende geht? Oder hast du das beides damals so parallel betrieben, dein Studium und die Karriere?
Genau, damals ging das auf jeden Fall noch. Und als ich dann zurück nach Deutschland bin und dann noch bei Puma angefangen habe, da wusste ich, dass das wahrscheinlich dann nicht mehr noch 10 Jahre geht mit dem professionellen Sport, sondern dass ich irgendwann A, älter werde und B, eine Entscheidung treffen muss. Und die ist jetzt kurzfristig dann fürs Privat- und Berufsleben gefallen. Mhm. Und aber mit knapp über 30 ist das auch völlig in Ordnung. Ich habe lange genug Hockey gespielt.
Ja, ist auch eine Parallele bei mir, weil ich habe ja auch Fußball lange gespielt und irgendwann kam so der Punkt, so wann entscheidest du dich für das Berufliche und nutzt aber den Sport weiterhin, um von diesen Erfahrungen und auch Kontakten zu leben. Und das hast du ja auch gemacht, dein Stipendium durch den Sport generiert, beruflich da dich positioniert. Also würdest du schon sagen, dass der Sport dir nicht nur als Person dich entwickelt hat, sondern auch dir so viele Türen geöffnet hat?
Auf jeden Fall. Sowohl in der Ausbildung, mit dem Studium, als aber auch jetzt in dem im Sportbusiness, wo ich bin, im Fußball-Sponsoring bei Puma, war mit Sicherheit auch eine Riesenhilfe, dass ich durchs Hockey wiederum Bernhard Peters kennengelernt habe und mit ihm schon während meines Studiums ziemlich viel gemacht habe und auch an Fußballthemen gearbeitet habe. Und das hat natürlich riesig geholfen und so ist auch da wieder verwoben, Hockey, Fußball, Ausbildung und es hat sich alles ganz gut ausgegangen, wie ihr hier im Süden sagen würdet.
Ja, es ist echt eine richtig schöne Parallele, weil ich werde ganz oft gefragt, ob ich es bereue, die 10 Jahre bei Bayern und dann am Ende mit 30 aufgehört und nochmal Landesliga gespielt. Und ich sage immer nein, weil das dir so viele Türen geöffnet hat und du hast durch den Sport so viele Möglichkeiten auch mehr zu machen und hast irgendwie vom Gefühl her größeren Horizont wie andere, weil du viel mehr rumkommst, viel mehr Kontakte hast. Und das sehe ich bei dir jetzt halt auch extrem, vor allem, wenn man deinen Werdegang so betrachtet.
Total. Und dazu auch noch, was dann, ich werde auch oft gefragt im Hockey, du hast ja die Frage, du spielst professionell, hast du was, was verdienst du und so weiter? Und dann muss ich immer sagen, naja, im Hockey verdienst du jetzt nicht wirklich was, ne? Und dann sagen die mal, krass, aber wieso denn so viel Aufwand? Warum hast du das immer gemacht oder warum machst du das immer? Dann sage ich, darum geht's ja nicht. Es geht ja A, um den Sport, den man irgendwie liebt und gerne spielt und um die Leute, die man kennenlernt und die Kontakte, die man knüpft. Und wenn du in Städten bist wie Nottingham und Nürnberg, wo du vorher kaum jemanden kennst, aber dann durch den Sport wirklich Freunde fürs Leben gewinnst, das ist schon so viel wert und viel mehr wert als wie der Gehaltsauszug am Ende.
Also das kann ich zu 100% unterschreiben und das finde ich auch echt nochmal schön und möchte nochmal betonen, dass jeder, der da mal einen Sport auf einer Ebene betrieben hat und es dann vielleicht nicht ganz nach oben schafft, dass es gar nicht schlimm ist, weil du so viel auch, also zum einen die Persönlichkeit, aber ich sage immer dieses Netzwerk im Sport, das hat man als normaler 15-Jähriger in der ländlichen Schule, hast du deine 5, 6 Freunde, das war's und wir durch den Sport sind einfach rumgekommen, du hast Kontakte überall geknüpft. Du dann wieder, wenn du clever bist, auch nutzen kannst, wie du es jetzt auch gemacht hast. Und deshalb unfassbar cool. Und deshalb sage ich auch zu jedem, macht Sport, auch gerne dann ein bisschen mehr. Und nebenbei, es öffnet dir einfach viele Türen. Gibt es da jemanden, der dich besonders geprägt hat, wo du sagst, okay, das war jetzt eine Person, die mich da begleitet hat und die dich zu dem Menschen gemacht hat, der du heute bist?
Im Sport meinst du jetzt?
Ja, allgemein. Also muss nicht im Sport sein, eine Person, die dich da so die letzten Jahre begleitet hat.
Naja, also ganz klar ist natürlich, dass meine Familie und meine Verlobte da einen riesen Anteil dran haben, so eine Person, die ich bin. Aber sportlich würde ich schon sagen, habe ich ja eben gesagt, dass es für mich Bernhard Peters, der halt aus dem Hockey kommt, in Fußball gegangen ist und da auch viel erlebt hat, dass das natürlich eine Person ist, mit der ich viel zu verdanken habe und weil ich einfach mega viele Erfahrungen auch sammeln konnte mit ihm. Und ansonsten trifft man immer wieder auf Personen im Berufsleben, die beeindruckend sind und von denen man sich Sachen abguckt und vielleicht auch manchmal auf Leute, wo man sagt, okay, das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt so machen.
Ja. Manager Sports Marketing Teamsport bei Puma. Wie schaut dein Arbeitsalltag aus? Kannst du uns das mal ein bisschen näher erläutern?
Ja, das ist immer interessant, wenn man bei uns bei Puma die oder generell in der Sportartikelbranche die Jobbeschreibung sieht, ist immer ein großes Fragezeichen. Erstmal, ich versuche das ein bisschen einfacher darzustellen. Manager Sports Marketing Teamsport heißt für uns im Team, wir kümmern uns da um die Sponsorings von Fußballclubs, Fußballnationalteams und Fußballspielern. Mhm. Und ich bin in dem Team unter anderem für Fußballspieler zuständig mit meinen Kollegen zusammen. Und wir gucken also, welche Spieler kriegen Ausrüsterverträge, Schuhausrüsterverträge, mhm, und spielen dann in den großen Ligen mit Puma-Schuhen und repräsentieren die Marke halt auch außerhalb des Platzes. Mhm. Und da suchen wir nach den Top-Spielern global. Ich bin im globalen Team, aber wir kümmern uns auch, wie du schon angesprochen hast, Chris, um die nächsten Top-Stars, mhm, und Talente und scouten dementsprechend auch weltweit.
Darfst du erzählen, wen du da so betreust?
Das ist doch meine Frage.
Super interessant.
Er muss es erzählen.
Also generell ist es bei uns im Team so, und das kann man ja auch sehen, welche Spieler unter Vertrag sind bei Puma, dass wir uns im globalen Team um die Top-Spieler kümmern, wie zum Beispiel Neymar, Antoine Griezmann, Luis Suarez, Kingsley Coman, Christian Pulisic, der jetzt auch wieder dabei ist. Ich persönlich, wir gucken dann immer, okay, wer ist in welchem Land? Wie gesagt, wir sind ein globales Team, wo macht es Sinn, wer wen betreut? Und ich in Deutschland, in Deutschland meine Base habe, kümmere ich mich hier um die Spieler bei Bayern, die wir von Puma haben, Kingsley Coman und Erik-Maxim Choupo-Moting. Dem habe ich natürlich auch noch so ein bisschen so eine Hamburger Vergangenheit. Wir sind beide Hamburger, deshalb klappt das auch ganz gut. Und ansonsten habe ich auch ein paar Spieler in England, wenn wir jetzt hier bei den deutschen Zuhörern, die werden Bernd Leno kennen, den betreue ich auch. Und so teilen wir uns das bei uns im Team auf. Dann gibt es wiederum Leute, die in Frankreich sind, die kümmern sich dann um Neymar, oder auch oft geht es auch um Sprachen bei uns, wer spricht welche Sprache. Mhm. Wenn einer Portugiese spricht, dann macht das Sinn, dass der die Portugiesen und Brasilianer betreut, das gleiche mit Franzosen und Spaniern. Also mein spanischer Kollege zum Beispiel, der kümmert sich dann um die Partnerschaft zu Griezmann, der ja auch fließend Spanisch spricht, und Luis Suarez. Mhm. Und so ist das bei uns aufgeteilt.
Es gibt ja neben Puma noch zwei andere Marken und so ein bisschen, also ich habe das mal so wahrgenommen, und ich finde, dass da jede Marke so eine eigene Strategie fährt. Und bei Puma ist schon irgendwie auffällig, dass ihr nicht die 0815 Sportler immer habt. Ist das bewusst so gewählt? Also ich denke an Usain Bolt, jetzt Alisa Schmidt aus dem Sprintbereich, aus dem Laufen, aber auch die Fußballer, die du genannt hast, sind alles irgendwie besondere Charaktere. Ist euch das wichtig? Also filtert ihr auch wirklich nach diesen Charakteren?
Absolut. Wenn unser Marketing-Department zuhört, dann werden die super dankbar sein, dass du das direkt gesehen hast oder erkannt hast. Das ist tatsächlich so. Also wir gucken uns schon genau an, welche Spieler wir unter Vertrag nehmen, und die müssen zu einer bestimmten Strategie passen, und zu so einer Strategie zählt immer, was verkörpert der Spieler auf dem Platz, was für ein Spielertyp ist er, aber was macht er auch neben dem Platz. Und da haben ja Marken unterschiedliche Strategien, die dann auch wiederum mit ihren Markenwerten übereinstimmen. Und bei uns, wie du richtig erkannt hast, geht es schon darum, die etwas extravaganten, speziellen Charaktere und aufregenden Spielertypen auch unter Vertrag zu nehmen. Das klappt nicht immer, aber ich glaube, mit den letzten Signings, die wir auch gemacht haben, wenn wir gucken, Neymar, Kingsley Coman, die gehen schon genau in die Richtung von Spielern, die wir auch wirklich für die Marke gewinnen wollen, und es passt sehr gut.
Und auch Qualität vor Quantität, das kann man bei Puma, glaube ich, auch so sagen.
Auf jeden Fall. Das ist natürlich auch dessen geschuldet, dass wir auch nur bestimmte Ressourcen haben von Manpower, und wir haben immer den Anspruch, den höchsten Level an Service für unsere Partner an den Tag zu legen. Und da ist wichtig, dass wir nicht versuchen, auf Quantität zu gehen, sondern wirklich auf Qualität zu gehen. Natürlich, das ist auch immer wirklich wichtig zu sagen, zählt für uns auch ein Riesenpart von unserem Business, dass wir eine gewisse Grundvisibilität haben. Im Sport und für mich dann im Fußball. Das heißt, wir gucken schon, wie viel Prozent spielen Puma in den Top-Ligen. Das wissen wir immer relativ genau. Aber in der Spitze geht es uns dann schon darum, die Top-Athleten zu kriegen und da auf Qualität zu setzen.
Mhm. Also nochmal ganz kurz reingehen. Ich finde den Ansatz mega spannend und ich glaube auch, dass das die Zukunft ist, weil es gibt ja, wie gesagt, auch die anderen Marken, die so ein bisschen früher auf Masse gegangen sind. Also ich will jeden haben. Und dieser Pareto-Ansatz, lieber zu sagen, ich nehme diese 20% oder sogar ein bisschen weniger, die richtig polarisieren, aber viel mehr Sichtbarkeit haben, so wird eine Marke meiner Meinung nach auch viel stärker wahrgenommen. Und alleine Usain Bolt, glaube ich, hat schon viel, viel mehr Sportler übertroffen und das war nur einer. Und ich glaube, dass da die Selektierung super wichtig ist und viel, viel entscheidender ist, dass er vielleicht für einen auch ein bisschen mehr ausgibt, um den zu bekommen, weil der halt am Ende richtig polarisiert. Deshalb finde ich diesen Puma-Ansatz mega spannend, der unterscheidet euch auch ein bisschen, ja, glaube ich.
Aber geht ihr, also meine andere Frage dazu, geht ihr damit auch ein höheres Risiko ein letztendlich, weil es ja so ein bisschen die bunten Charaktere sind, wo du nie 100% weißt, fahren die nur ihre eine Linie. Also ich gebe dir einfach die Fußballer auch bei Bayern, wo du weißt, okay, da brennt nichts an so. Mhm. Ja. Aber ihr habt halt schon sehr markante Charaktere, was super spannend ist, aber damit geht ja auch ein gewisses Risiko, oder?
Ja, mit Sicherheit, aber das ist auch, dafür steht Puma auch. Wir sind also ein, wir sagen immer, wir sind brave und das ist für uns super wichtig und wir unterstützen halt auch Spielertypen oder Charaktere, die ähnlich sind und die das verkörpern. Und da mag natürlich ein gewisses Risiko drin sein, aber das macht es ja auch interessant und spannend und ja.
Also uns sprichst du da aus dem Herzen.
Total.
Ich meine, im Marketing oder wenn es um Emotionen geht, geht es ja vor allem um Menschen. Und wenn Menschen markanter sind, wird es deutlich interessanter, deutlich authentischer. Ich meine, wir haben heute drüber gesprochen, wir hätten uns so gewünscht im Wahlkampf, zum Beispiel in der Politik, dass einfach mal jemand Fehler eingesteht oder einfach mal sagt so, hey, das war echt kacke so oder ich habe da jetzt noch keine Antwort drauf, aber wissen Sie was, ich werde mich damit jetzt auseinandersetzen und werde Lösungsmöglichkeiten finden mit super Leuten, die wir in der Hand haben. Sowas, weißt du, so dieses auch mal verletzlich sein und auch mal trotzdem markant zu sein und so weiter, das fehlt uns ja. Und ich meine, sowas, so eine Strategie geht ihr ja komplett, dass ihr genau diese Charaktere auswählt, die für meine Meinung extrem interessant sind.
Total. Und ich meine, das ist ja auf sportlicher Ebene genau das Gleiche. Alle sind gleich gefühlt die letzten Jahre. Das ist so eine Entwicklung, die ist überhaupt nicht schön, finde ich. Und so Sportler wie es Neymar mit seinem Übergewicht, dass man da so ein bisschen auch mitspielt, auch auf den sozialen Kanälen, das macht das Ganze interessant und davon profitiert natürlich eine Marke wie ihr dann auch, wenn so jemand dann auch solche Spielchen eben treibt und das wünschen wir uns als Fans, nichts anderes, genau das wünschen wir uns und deshalb wird mir Puma hier von Minute zu Minute sympathischer.
Absolut. Das ist gut.
Aber nee, es ist einfach nur, es ist kein, nur weil du jetzt hier bist, ich finde einfach den Ansatz mega spannend und das ist, glaube ich, auch das, wo wir wieder hin müssen, einfach Ecken und Kanten, Fehler eingestehen und auch mal drüber hinwegzuschauen, nicht immer alles Hochglanz und perfekt.
Absolut und Neymar ist natürlich ein super Beispiel, weil es ein Spieler, der polarisiert. Man liebt ihn oder man hasst ihn, aber jeder redet über ihn und man kann denken von ihm, was man will, aber sichtbar ist er auf jeden Fall. Und ja, ich habe jetzt auch gemerkt, wie das dann mit Puma sich auch sowas verändern kann. Ich habe den halt auch vorher nur so wahrgenommen, wie er in den Medien ist. Und wenn man jetzt dann mal eine bisschen andere Seite auch kennenlernt, wie gesagt, ich manage ihn nicht direkt, aber ich kriege natürlich was von Kollegen mit. Und dann sieht man dann einen super professionellen Sportler, der wirklich das Herz am richtigen Fleck hat. Dann sieht man auch Sachen anders. Aber ich kann auch Leute verstehen, die das anders sehen. Und wichtig für uns ist, dass er immer unsere Marke, seitdem wir ihn unter Vertrag genommen haben, perfekt repräsentiert und das ist, was wir wollen, die Leute drüber sprechen.
Bei dir gibt es ja auch noch einen anderen Bereich, witziger oder interessanterweise, du bist ja Hockeyspieler mit großer Leidenschaft gewesen und auch jetzt noch und eigentlich bist du im Fußballsektor, aber soweit wir wissen, hast du ja auch jemanden akquiriert im Eishockey mit Leon Dreiseitel. Wie kam es dazu?
Genau, auch da haben wir wieder ist auch wieder alles verwoben, was aber ja immer so ist es halt im Leben, wie Kontakte kommen. Ich kenne Leon über Ecken aus dem Feldhockey tatsächlich, kenne ich ihn und da habe ich ihn kennenlernen dürfen und wir haben dann relativ schnell auch mal über Puma gesprochen und da war von beiden Seiten ein großes Interesse an der Zusammenarbeit da. Und dann bin ich zu meinem Team gegangen und habe das mal vorgestellt. Ihr müsst euch das ein bisschen so vorstellen, bei uns im Team dreht sich zu 99% alles um Fußball, was ja auch unser Job ist und was wir auch alle lieben. Und dann habe ich das mal vorgestellt, dass wir auch einen Eishockeyspieler, einen der besten der Welt, unter Vertrag nehmen könnten, theoretisch. Und das ist auch dann wirklich das Coole bei Puma. Das mache ich jetzt auch nicht einfach nur, um Werbung für meinen Arbeitgeber zu machen, sondern es ist wirklich so bei uns, dass solche Sachen supported werden. Und Puma ist ein großer Konzern, der aber im Vergleich zu anderen großen Sportartikelherstellern wirklich so eine Entrepreneurship-Ader hat, was ja auch mit meinem Master da so ein bisschen zusammentrifft. Und so ein Projekt, da war sofort der Support von Puma da. Die haben gesagt, das ist cool, das ist ein Top-Athlet. Ihr sollt euch zwar eigentlich auf Fußball fokussieren, aber wir sind nicht im Eishockey, also Puma ist nicht im Eishockey, aber wir finden, das ist ein Top-Athlet, das ist ein guter Typ und der trainiert super viel, ist mega fit, mega stark. Warum nutzen wir den nicht als unseren Training, Running und Training Ambassador, einen unserer Running und Training Ambassadors? Und dann hat sich das ja relativ schnell so entwickelt, dass wir weitere Gespräche geführt haben und das dann auch geklappt hat. Und das ist ein echt gutes Beispiel, wie so ein großer Konzern, der ja auch immer ja in vielen Strukturen, manchmal große Konzerne oft in Strukturen irgendwie klemmen. Und bei uns ist das wirklich so, bei uns kann man mit jedem Projekt kommen und das wird auf jeden Fall versucht, dass es umgesetzt wird. Und das ist hier ein Beispiel, wo es dann auch geklappt hat. Ja. Natürlich hat es dann auch geholfen, dass er auch wirklich zu uns wollte. Er wollte einen Partner haben, ein deutsches Unternehmen haben, Sportartikelhersteller. Und das hat dann alles super gepasst und wir sind mega happy mit ihm und ich glaube, er auch mit uns.
Was mich da mal interessieren würde, wie messt ihr so einen Erfolg? Also kann man da irgendwie so ein bisschen mal einen Einblick geben, wie ihr da vorgeht?
Ja, das ist tatsächlich natürlich die größte Kunst des Sponsorings, sowas auch zu messen. Und wir haben da tatsächlich Leute, die auch sich sehr, sehr viel damit beschäftigen und versuchen da Zusammenhänge festzustellen. Das geht natürlich bei unseren großen Sponsorings im Fußball, wo die dann immer gelinkt sind zu bestimmten Vereinen. Da kann man das ganz gut nachvollziehen. Bei Spielern wird es natürlich schon ein bisschen schwieriger, weil viele Spieler den gleichen Schuhe tragen, die Schuhe dann überall weltweit verkauft werden. Da kann man jetzt versuchen zu gucken, okay, wenn Neymar den Schuh trägt, gehen dann die Schuhverkäufe von dem Schuh in Brasilien und in Paris hoch. Und da werden viele Sachen versucht zu analysieren, ist aber tatsächlich dann auch in so einem großen Unternehmen die Aufgabe der Fachleute. Und meine Aufgabe ist eher, die Assets an Land zu ziehen und ranzubekommen.
Du machst das Qualitative und andere das Quantitative.
Genau, so habe ich mich jetzt hier politisch, wie wir eben bei der Politik waren, aus der Frage rausgeredet. Nee,
das passt ganz gut, weil damit können wir mal zu deiner Ausrichtung kommen und du bist ja auch einfach eher dafür da, wie du schon sagst, etwas reinzuholen. Genau. Das heißt, im Scouting, bist du da dann wirklich auch unterwegs in den Stadien? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin im globalen Team und wir koordinieren unsere Scouting-Aktivitäten weltweit. Das heißt, dass wir nicht Tag ein, Tag aus und jedes Wochenende dann wirklich in Stadien sind und U15, U14 Spiele angucken. Dafür haben wir unsere Leute, die das in den jeweiligen Regionen übernehmen. Wenn es jetzt aber darum geht, um wirklich eine Investitionsfrage dann geht und wir uns nochmal selber einen Eindruck verschaffen wollen, dann kommt es auch vor, dass wir tatsächlich auch ins Stadion selber fahren oder irgendwo hinfliegen und uns den so einen Spieler auch nochmal angucken, weil wir dann ihn auch gegebenenfalls treffen, auch die Familie kennenlernen. Das ist ja auch wie bei Vereinen super wichtig. Aber wir von dem globalen Team in Herzogenaurach sind jetzt nicht Tag ein, Tag aus in Fußballstadien, sondern wir kriegen die Berichte von Scouts, die für uns arbeiten und dann gucken wir natürlich uns die Spieler im Video auch an, das ist ja klar, und versuchen so viel wie möglich über die herauszufinden und dann im letzten Schritt kann es auch mal vorkommen, dass wir selber uns nochmal einen Spieler angucken.
Du hast ja auch in dem Bereich vor kurzem dein Zertifikat im IFI gemacht, am International Football Institute. Danke Anselm, ich muss glaube ich nicht zahlen diesmal. Grüße auch an Anselm, der bei uns auch im Podcast war. Also da merkt man schon, wie wichtig das auch für euch ist, dieses Scouting. Da würde mich nochmal interessieren, ist es dann vor allem für die Spieler, die vor dem großen Durchbruch stehen oder schaut ihr auch auf der professionellsten Ebene danach, wie einer sportlich dann sich auch verhält am Platz? Weil das ist sowas, wo ich sage, okay, könnte ich jetzt schwer nachvollziehen, aber für was braucht ihr den Bereich so dringend?
Ja, das ist tatsächlich eher so, wie du zuerst gesagt hast. Also die Spieler, die wir uns da angucken, sind wirklich junge Spieler, die ihren Durchbruch noch nicht hatten, weil es für uns natürlich, und das gilt für die anderen Marken auch, super interessant ist, die Spieler so früh wie möglich an eine Marke zu binden und auch eine bestimmte Beziehung zu denen aufzubauen, bevor sie groß werden. Und deshalb gucken wir wirklich eigentlich, man kann es schon vergleichen mit Vereinen. Natürlich sind Vereine im Scouting wahrscheinlich nochmal größer aufgestellt, aber was wir machen, ist schon sehr, sehr ähnlich. Also wir gucken früh nach bestimmten Spielertypen. Im Sponsoring sind das dann einfach eher die offensiven Spieler, die aufregenden Spieler, was auch, wie haben wir vorhin schon gesprochen, zu Puma passt. Und wir gucken uns weltweit da ja, Kandidaten an, in den verschiedenen Jugendligen und versuchen die dann für die Marke zu gewinnen. Und im ja, Erwachsenenbereich ist es so, die Spieler, die da ja, spielen, die kennen wir ja alle. Die kennt ihr, die kennt Adidas, die kennt Nike, die kennt New Balance. Natürlich guckt man sich da auch nochmal was an und versucht gewisse ja Trends anzugucken, wie ist ein Spieler drauf, was hat er vielleicht noch für ein Potenzial, ja. Aber das Haupt-Scouting, das wir machen, das spielt sich wirklich im Jugendbereich ab.
Mhm. Ja. Du hattest vorher auch gesagt, ihr schaut ja nicht nur auf die Leistung, sondern ihr schaut auch so aufs Umfeld und die Familien und so weiter. Wie könnt ihr das rausfinden?
Ja, auch da wieder, wie für einen Verein ist für uns natürlich wichtig. Es gibt es ja ganz oft, dass man super, super Talente hat mit 13, 14, die es dann nicht schaffen. Und wir versuchen halt so früh wie möglich rauszufinden, wer schafft wirklich eine professionelle Karriere im europäischen Spitzenfußball. Und da ist natürlich mentale Stärke, Familienhintergrund super wichtig. Und wir versuchen, ja, das herauszufinden. Wir haben Scouts, die für uns arbeiten und die sind natürlich auch an mit Beratern connected und teilweise wollen auch in dem Alter natürlich, was auch völlig verständlich ist, die Familien auch mitreden bei den Sponsoring-Verträgen und dann ist es auch nichts Außergewöhnliches, dass man mal eine Familienmitglied kennenlernt. Ja. Und dann versuchen wir natürlich auch herauszufinden, sind das ja stabile Verhältnisse, glauben wir, dass so ein Junge es wirklich schafft, den großen Durchbruch zu schaffen. Weil im Endeffekt gucken wir danach, dass wir die Top-Spieler kriegen, ne? Auch da wieder. Wir scouten jetzt nicht, um einen Spieler zu kriegen, der einfach nur ist völlig, ich meine, ich habe selber im Hockey auch zweite Liga gespielt, darum geht's nicht, aber nicht so ein Spieler, sondern wir wollen im Endeffekt die Top-Spieler bekommen, ja, die immer Champions League spielen und die den Unterschied machen für ihre Vereine.
Ja, es ist unfassbar spannend, was auch dahinter steckt, weil man meint immer so von außen, okay, es ist einfach ein Kampf mit Budgets sozusagen, wer mehr zahlt, der bekommt den Spieler auf der Ebene, aber es steckt einfach viel, viel mehr Arbeit dahinter und um da mal die Brücke zu schlagen, auch zu unserem Sportsbereich, wir haben mit Authentic Sports einen Bereich, wo wir auch Fußballprofis betreuen, da gehen wir auch ganz stark auf die Markenkernanalyse, also wir schauen uns einen Sportler an und schauen ganz genau, okay, was hat er für Leidenschaften, was ist er für ein Mensch und darauf basierend suchen wir uns Unternehmen aus, das heißt, das sieht man von außen gar nicht, wenn dann die Partnerschaft zustande kommt, was dahinter auch für eine Vorarbeit geleistet wurde und nur dann ist es auch unserer Meinung nach so, dass das eine nachhaltige, langfristige Erfolgsstory werden kann, weil vorher, wenn ich mir einfach nur die harten KPIs anschaue, dann kann ich halt mal schnell einen Fehler machen und denke mir halt, okay, das Geld habe ich zum Fenster rausgeschmissen. Dann lieber eine Nummer kleiner und jemanden, der vielleicht dann nachhaltig matcht.
Absolut. Und wie du sagst, wenn ihr nach Unternehmen und Partnern sucht, dann ist das bei uns tatsächlich, gucken wir halt auch danach. Wenn wir uns Spieler angucken, dann gucken wir, habe ich ja schon gesagt, auf die fußballerische. Aber wir gucken uns auch an, was bringt der mit? Wie können wir den vermarkten? Was ist denn vielleicht für Stories, die wir noch dazu erzählen können, die dann vielleicht auch einen Spieler interessant machen, der auf den ersten Blick gar nicht unbedingt so interessant derzeit ist, wo wir aber irgendein Potenzial in dem sehen, ihn auch zu vermarkten. Und da ist auf jeden Fall geht der Trend sowohl von Ausrüsterseite als aber auch von Spielerseite in die Richtung, wie könnt ihr mich bestmöglich vermarkten und wie können wir einen Vermarktungserfolg erzielen und nicht nur nach harten Nummern, was dann am Ende im Vertrag steht.
Ja. Mhm. Schaut ihr euch dann auch ganz klar einfach sowas an wie Social Media? Ich meine, das haben ja auch schon echt junge Spieler.
Was für eine Frage, Chris.
Nein, ich meine bei den jungen Spielern. Ja. Es gibt ja wirklich echt junge Spieler, die schon super viel posten und auch super viel Follower haben, die wir uns dann auch oftmals anschauen und uns so denken so, oh, was tut er? Und das ist ja dann genau ausschlaggebend auch, dass dieses Oh, was wir sagen, für euch vielleicht in der Analyse, oder?
Ja, klar. Also das hilft natürlich und wir gucken uns auf jeden Fall auch Social Media an. Wir machen es zum Beispiel auch oft so, dass wir wenn ich jetzt einen Spieler sehe oder von einem Scout empfohlen bekomme, dann gucke ich mir den fußballerisch an, was wir am IFI gelernt haben unter anderem, bespreche das mit Kollegen. Und ein Teil davon ist dann aber auch, dass wir als Sponsoring und Scouting-Leute zu unserem Marketing-Department gehen und sagen, hier, was meint ihr? Guckt euch den mal an. Hat der Potenzial, auch vermarktet zu werden von uns? Oder ist es ein reines Fußball-Performance-Investment? Und die können auch, wie du sagst, Chris, können die ganz schnell auch sehen, ob einer da bei Social Media das Potenzial hat. Und vielleicht haben die schon mal ein oder anderen Story über den gehört und sagen, ja, das ist super interessant, damit wollen wir was machen. Und so werden dann auch Entscheidungen bei uns getroffen, nicht nur Fußball.
Wir haben ganz oft die Erfahrung, wir haben es in der Vergangenheit ganz oft bekommen, wir bekommen junge Spieler, Anfang 20, vielleicht so mit 18, die dann sagen, hey, soll ich Social Media machen? Die haben das am Schirm und dann sich doch dagegen entscheiden, weil sie den Mehrwert noch nicht sehen, haben halt nur ihre 5.000 mal 3.000 Follower, aber so wie du es jetzt auch sagst, kannst du auch ganz offen und ehrlich sagen, also wenn jemand da einen ordentlichen Auftritt schon hat und professionell aufgestellt ist, dann ist der wahrscheinlich für euch auch nochmal einen Tick interessanter, wie jemand, der vielleicht dann auf der Seite ganz am Anfang ist oder wo man einfach alles mal von null löschen muss, weil es halt einfach noch der Account mit 12, 13 ist, wo er mal angefangen hat zu posten, oder? Das ist wahrscheinlich ein Mehrwert, wenn ich da schon gut aufgestellt bin mit Anfang 20.
Ja,
weil das für euch auch wichtig ist.
Mit Sicherheit. Also das hilft natürlich, wobei wir jetzt auch nicht unbedingt, wir versuchen schon auch sowohl im Fußball als auch in der Vermarktungsseite im Marketing auch da Potenziale rauszufinden. Es kann natürlich auch einen Jungen geben, der fußballerisch top ist, der eigentlich auch einen coolen Look hat, so sagen unsere Marketingkollegen das immer, der aber auf Social Media noch nicht so stark ist. Und dann sehen wir es manchmal auch tatsächlich als Potenzial, mit ihm auch zu wachsen. Genau. Und ihn auch als Brand zu unterstützen, ein gewisses Profil aufzubauen. Und das kann dann auch immer ein wichtiger Punkt auch für den Spieler sein, zu sagen, okay, die supporten mich hier, den Weg will ich mitgehen.
Mhm. Von den jungen Spielern zu den alten mal ganz kurz. Du hast ja vorhin gesagt, Usain Bolt war gestern bei euch und er hat eigentlich schon aufgehört. Also betreut ihr dann auch einige Sportler noch im Nachhinein, nach der aktiven Karriere?
Ja, und machen wir, und das ist auch bei Puma auch so eine Sache, die uns super, super wichtig ist. Das heißt ja auch immer, wir sagen immer Puma Family und wir sind wirklich eine Familie, auch für unsere Athleten. Und wenn die mit ihrer aktiven Karriere durch sind, dann supporten wir die weiter. Ich kann da zum Beispiel auch, ich meine, das sieht man ja auch immer im Fernsehen, Lothar Matthäus ist auch noch Puma Ambassador. Mhm. Ich betreue zum Beispiel Freddy Jumberg, der auch schon länger nicht mehr spielt und jetzt Coach ist. Und solche Leute, die versuchen wir auf jeden Fall weiter bei Puma zu behalten und auch sie in unserer Familie zu behalten. Und das ist ist auch immer highly appreciated bei den Spielern dann.
Ja. Ist ja auch, wenn da eine jahrelange Arbeit steckt im Markenaufbau und in dieser Verbindung mit der Marke, wäre es ja auch schade oder finden wir es oftmals schade, wenn die dann einfach nach der aktiven Karriere fallen gelassen werden, weil die Reichweite ist ja dennoch da, vielleicht auf einer anderen Ebene und es geht ja immer beim Influencer-Dasein darum, wie eng ist man mit der Marke verbunden und das wäre schade, wenn man das fallen lässt. Deshalb schöner Ansatz auf jeden Fall. Wir sind ja, du siehst es bei uns, wir haben ganz viele Mitarbeiter, die sehr jung sind. Viele haben Sportmanagement studiert oder studieren Sportmanagement und haben auch durch die Kontakte zu den Unis, weil der Chris ist ja noch Dozent auch an der Hochschule für angewandtes Management, werden wir immer wieder gefragt, was kann ich mit dem Studium machen? Und man sehnt sich eigentlich immer nach so Berufen, wie du ihn jetzt hast. Kannst du da unseren Zuhörer, Zuhörerinnen auch mal einen Tipp geben, wie man da hinkommt oder was sind da die Eigenschaften, die man braucht, um mal bei so einem großen Hersteller zu arbeiten, Sportartikelhersteller?
Ja, vielen Dank erstmal für die netten Worte. Das ist tatsächlich ein ziemlich cooler Job und ich bin auch super dankbar, da in dem Business zu sein. Ich werde das natürlich öfters gefragt und ich glaube, da gibt es nicht den einen Weg hin. Das heißt nicht nur, dass man nur eine Chance hat, wenn man Sportmanagement studiert oder Ex-Fußballprofi war, sondern ich glaube, viele Wege führen da nach Rom tatsächlich. Ich muss jetzt wahrscheinlich ins Phrasenschwein hier einzahlen, aber das ist wirklich so. Ich glaube, es ist immer super wichtig zu networken, die richtigen Kontakte zu haben, nicht sich scheuen davor, Leute zu kontaktieren, anzuschreiben, Treffen zu vereinbaren das ist super wichtig. Und das Zweite, was super wichtig ist, ist, egal wo man ist gerade, immer eine gute Arbeit zu machen. Und da habe ich auch oft von Leuten, ich habe die Frage nämlich auch Leuten gestellt, im Endeffekt geht es darum, Grundvoraussetzung ist, einen guten Job zu machen. Mhm. Und dann kommen die Kontakte dazu. Und wenn man das beides hat und noch ein bisschen Glück hat, dann passieren gute Sachen. Das Glück, das bei den einen kommt, bei den anderen nicht, aber das kann man auch eigentlich nur dadurch beeinflussen, dass man einen guten Job macht und fleißig ist, was Kontakte angeht. Und ich sag auch immer, ich war selber auch immer ein bisschen, ja, wenn es um Networking ging, ist es ja auch manchmal so, schreibe ich den jetzt an oder rufe ich den an und kommt das komisch und was denkt der von mir und so weiter. Und ich glaube, dass es aber wichtig ist, dass man es trotzdem macht. Da kriegt man vielleicht mal eine Absage, da wird man vielleicht mal ignoriert, aber irgendwann antworten 2, 3 und wenn man zu denen guten Kontakt aufbaut, dann wird das helfen. Und wenn man dann einen guten Job macht, dann hat man auch gute Chancen reinzukommen. Wir, weil du es auch gefragt hast, wie man ja bei Puma oder bei großen Sportartikelherstellern arbeiten kann, es ist tatsächlich so, dass wir uns bei uns im Team und ich glaube, es in vielen anderen Teams auch so, jeden CV selber angucken. Also diese Mythos, dass vorher immer irgendwo was aussortiert wird, weil man im Abi eine 2.8 oder 3.0 hatte, das ist ein Gerücht. Also es ist wirklich nicht so. Wir gucken uns bei allen jedem, der sich auf ein Praktikum bewirbt, gucken wir uns den CV an. Und da hilft es natürlich, wenn man ein gewisses sportliches Interesse hat und eine interessante Vita einfach hat. Und das heißt nicht, wie gesagt, dass man zwingend aus dem Fußballbranche kommen muss.
Also ihr wählt die Mitarbeiter ähnlich aus wie die Sportler.
Genau.
Ja, ja. Markant.
Genau. Wir gucken uns, ja.
Und man muss ja auch dazu sagen, wir haben es ja vorher nochmal vor dem Gespräch gesprochen, Hamburg-Nürnberg ist mit viel Aufwand verbunden. Du betreibst ja auch für deinen Traumjob viel Aufwand und man muss da auch einfach mal in so einen Apfel beißen, auch mal kurz oder langfristig, wenn man sowas auch machen möchte. Und deshalb hast du das, glaube ich, ganz schön auf den Punkt gebracht und da nochmal für alle Jungen, die auch zuhören, da sind alle Türen offen. Also mit dem Sportmanagement oder BWL-Studium im Sport zu landen, das ist ein Riesenmarkt. Da gibt es viele Möglichkeiten und schön zu sehen auch, dass Marken sich da immer wieder erneuern und auch neue Ansätze und neue Bereiche eröffnen, wo wieder neue Felder entstehen. Das ist einfach so.
Fleißig und mutig, fasse ich zusammen.
Ja, genau. Und dann, wenn man da ist, dann auch muss man halt auch wirklich wertschätzen und das ist bei mir auch so, wie du gesagt hast, ich komme aus Hamburg, ich liebe Hamburg, ich habe meine Familie und Freunde alle da, aber weil der Job halt so cool ist, muss man dann das ja auch auf sich zu nehmen, das irgendwie zu kombinieren und dann sitzt man halt mal im ICE, da kann man übrigens auch sehr gut arbeiten.
Mhm. Absolut.
Chris, seine Floskel hat er bis vor seinem letzten Trip, war auch fest davon überzeugt, dass der ICE eine gute Idee ist. Ich hätte schon vorher
fast... Willst du darauf jetzt wirklich hinaus?
Wir gehen da jetzt nochmal kurz drauf ein, weil das ist so, das hat der Julius vorher nochmal gesagt, Deutsche Bahn jetzt wieder. Weil wir waren in Hamburg.
Also ich bin ein kompletter Verfechter von Bahn. Ja, sagen wir es mal so.
Genau. Und ich bin eher so der Effizienztyp. Ich habe gesagt, okay, den letzten Trip habe ich geplant. Ich habe dann einfach Flug gebucht und habe von ihm auf den Deckel bekommen, was buchst du einen Flug? Lass uns doch mit nach Hamburg mit der Bahn fahren. Klappt doch super, können wir lernen. Und so weiter. Okay, haben wir halt so gemacht, ausnahmsweise, und sind geflogen. War super smart. Hinflug, alles geklappt. Rückflug. Sind wir dann auch auf die Bahn umgestiegen. Aber es hat den Grund gehabt, weil wir den Flieger verpasst hatten, weil der Christopher in der Bahn in Hamburg seinen Rucksack liegen lassen hat und wir dann zurück mussten. Und dann war es so, Nachtzug, ICE, viele komische Geschichten und Menschen kennengelernt. Am Ende hat er gesagt, also ich verstehe schon auch, warum du fliegen wolltest. So geil ist Bahnfahren dann doch nicht immer.
Ja, was waren die Umstände? Ja. Also wir waren eh sauspät dran, wir hatten Dreharbeiten dort und dann sind wir super spät zum Flughafen und haben uns noch so vorgedrängelt beim Check-in und dann habe ich so meinen Koffer hin und dann will ich so meinen Rucksack wegtun, kein Rucksack da und in dem Rucksack waren halt so ein bisschen Ausrüstung und so weiter drin, also recht teuer. Alles. Das war eh ein wahnsinniges Glück, da auch an der Stelle auch meinen Riesendank an einen Bahnmitarbeiter und einen Schaffner, die haben wirklich diesen Rucksack gefunden, haben ihn abgegeben. Die haben es uns selber gesagt, das ist in Hamburg eine Wahrscheinlichkeit von unter 1%, dass das passiert. Und dann haben wir den wiederbekommen, Flug war natürlich weg und wir sind in einen Nachtzug eingestiegen. Halleluja, hatte ich halt auch noch nicht, gell? Und das Erste, was passiert, und das muss ich an der Stelle noch erzählen, Chris war eh schon mega angesäuert, so weil er keinen Bock auf Zugfahren hatte. Ansonsten war er echt ein Partner in Grime und hat gesagt, nee, kein Thema, wir machen das jetzt alles so. Und dann setzten sich gegenüber von uns zwei Herren, sehr angedüdelt, sehr, wie soll man sagen, offenherzig. Und reden erstmal davon, dass sie jetzt hier niederlassen. Eigentlich sitzen sie ganz woanders, aber sie sind zu betrunken, um weiterzugehen. Und ich sehe Chris, sein Gesicht ist schon so mit so einem Finger an über seinen Hals streifen zu mir.
Ich kann es mir vorstellen.
Und natürlich haben die uns dann angelabert und so weiter. Das war eine wirklich harte Zugfahrt mit Maske, dann auch durch die Nacht und dann versuchst du auch zu schlafen und so weiter. Also deswegen, ja, ich kann es ein bisschen verstehen, dass das vielleicht nicht immer das Luxuriöseste ist, aber ansonsten bin ich Riesenverfechter davon.
Aber da sind wir auch beim Punkt und das ist wirklich auch das, was ich nochmal sagen möchte, auch an alle. Das ist einfach, wenn man den Aufwand betreibt, dann wird man auch belohnt. Das ist wie im Sport und deshalb, es ist nicht immer ein Zuckerschlecken, es ist nicht Glück, es ist ein bisschen Glück mit Sicherheit, aber es ist nicht nur Glück, es ist auch harte Arbeit dahinter und deshalb schön, dass du das so gemacht hast. Und jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Special.
Oh, ja, die ist ja, das Special, das Jonas, haben wir mal wieder vergessen.
Die Box.
Wir haben so ein kleines Special, du kriegst eine Box, in der was drin ist.
Ich habe mich natürlich vorher informiert.
Ah ja, du weißt es schon, ja.
Hab das tatsächlich natürlich schon immer gehört, dass es hier eine
also schau etwas mal rein.
Etwas zum Unboxen gibt.
Das ist immer ganz schwer, wenn man jetzt nicht diesen krass persönlichen Bezug hat. Ich hoffe, es hängt auch mit dir zusammen. Wir haben tief gegraben.
Das ist wirklich tief gegraben.
Sag mal, was du da siehst und dann, was es war. Und dann kann ich mal sagen, ob sie übereinstimmen mit dem, was ich rausgesucht habe.
Uiuiui. Also ich sehe ein Mannschaftsfoto vom Hockey mit einem fragwürdigen Stirnband von mir.
Welches bist denn du? Das zeigen wir nachher dann den Zuhörern und Zuhörerinnen.
Hinten in der Mitte, letzte Reihe in der Mitte, bin ich mit einem roten Stirnband. Und das müsste... Ja, eine Jugend nordostdeutsche Meisterschaft gewesen sein, ist das richtig?
Gucken wir mal nach kurz. Ich habe es mir hier abgespeichert, ganz professionell, was du hier gemacht hast. Tatsächlich, deutsche Meisterschaft 2008 der Jugend, so hieß es. Deutsche Meisterschaft der Jugend.
Ja, gucke, war ich ja vor.
Ich finde schon, dass Club an der Alster Style da drauf.
Genau, Club an der Alster ist mein Heimatclub.
Und das rote Stirnband also macht dich auch
vom Style her merkt man einfach, du passt zu Puma.
Ja, aber ich war natürlich ein Puma-Stürmer. Ne? Ja, ich habe noch nie was anderes getragen in meinem Leben.
Also warst du auch Stürmer? Das habe ich vorher gar nicht gefragt.
Nee, gar nicht. Deshalb, vielleicht kann ich das noch ganz kurz erzählen. Kann ich auch mal sehr gut mitfühlen, wenn wir mal Anfragen kriegen und da geht es um einen Verteidiger und dann heißt das irgendwie, ja, wir suchen Stürmer und auffällige Spieler und so weiter. Und dann versuche ich immer zu sagen, ich weiß, dass Verteidiger eigentlich super, super wichtig sind und jedes Team sich gute Verteidiger wünscht, aber wir als eine Marke sind einfach ein bisschen anders und weil ich halt auch Verteidiger war, ja, ich war meistens Außenverteidiger. Mhm. In der Jugend eher Innenverteidiger und dann nach außen.
Ja, super, super spannend. Also ich glaube, ist es nicht für alle so bekannt, aber es ist schon sehr nah von der taktischen Prägung am Fußball, oder kann man das so sagen?
Also wirklich, sage ich immer wieder, 4-3-3, 4-4-2, genau. Sechser, Achter, hängende Spitze, Flügel, Dreierkette, Fünferkette, das, was eigentlich jetzt immer im Fußball geredet wird, gefühlt noch gar nicht so lange so in den Medien immer ist, Dreierkette, Fünferkette, Viererkette, wann wird umgeschoben, wann wird wie geschoben, ist bei uns im Hockey ja täglich Brot, und haben wir schon immer gemacht und ja.
Eine Frage habe ich da an der Stelle, die ich schon immer ein Hockeyspieler, der sehr hoch gespielt hat, fragen wollte. Spielen wir natürlich auch mal in der Schule oder ich habe es in der Uni auch noch gemacht. Macht echt Spaß und ich schaue es auch echt gern an, aber ich denke mir immer, wie könnt ihr in dieser Haltung die ganze Zeit sein?
Muss viel Stabis machen nebenbei. Aber ich habe
hier ganz gerade das.
Ja. Ja, ich hätte gedacht, du kommst mit dem Buckel zu uns.
Ich versuche daran zu arbeiten, den nicht zu doll immer zu zeigen. Ein bisschen hat man ihn schon, aber wir haben schon viel Übungen auch da im Athletikbereich natürlich immer dagegen gemacht. Also viel Stabilisationskraftübungen, Flexibilität, um das wegzukriegen, weil die Haltung natürlich schon sehr gebückt ist.
Ja. Also man spürt es schon als Hockeyspieler. Es ist nicht so, dass es euch egal ist, sondern ihr habt da schon, es ist schon so, dass es eine auf Dauer unangenehme Position ist. Oder man spürt es einfach vom Körper, oder?
Ja, ich glaube, irgendwann gewöhnt man sich dran, ne? Mhm. Dann merkst du es gar nicht mehr so, aber man weiß auf jeden Fall, dass man dagegen arbeiten muss und dass auch die ganzen Athletiktrainer wissen das auch und die machen das am meisten.
Also Scouting, Marketing und jetzt testen wir noch deine wissenschaftlichen Fähigkeiten. Welche Muskulatur muss gestärkt werden?
Rumpf.
Okay, also viel rum.
Das war eine sehr kluge Antwort.
Geht immer,
das ist sehr schön, sehr schön allgemein.
Die kam so geschossen, ich lasse ihn mal so stehen, ich weiß gar nicht, ob es richtig ist, aber wir hatten ja ein paar Physios auch hier.
Ja, Rumpf gehört natürlich viel dazu, deswegen war das eine sehr, sehr clevere Antwort.
Ja, ich glaube, Rumpf habe ich gelernt, das kann man immer sagen und die wichtigste Übung ist Plank.
Ja, perfekt. Okay, hast du bestanden.
Wir sind schon am Ende unserer Folge, es ist echt schade, wie so oft, weil so schnell die Zeit vorbeifliegt. Wir haben aber eine Frage, die für uns immer extrem wichtig ist. Wenn wir mal in die Zukunft schauen, und du hast ja viele Bereiche, in denen du unterwegs bist. Ich meine, du bekommst dieses hohe Level von Fußballern mit, die sehr gut verdienen, aber trotzdem auch andere Nachteile im Leben haben. Ich sage jetzt einfach mal, vielleicht nicht so viel Lebenserfahrung bekommen in einem Alter, wo andere schon ganz andere Lebenserfahrungen haben. Du bekommst aber auch andere Sachen mit. Junge Spieler, die einen Vertrag haben wollen, die es vielleicht nicht schaffen und so weiter. Du bist selber sehr interessiert, merkt man ja, du hast Hockey gespielt und so weiter. Du bist Schalke-Fan, hast also auch viel erlebt in allen Gefühlen. Sorry, der musste noch sein.
Ich hab's gerade gelesen, ja.
Und wenn du dir so eine Schlagzeile in 5 Jahren vorstellen könntest, so mit deiner Weltanschauung, für die Welt, für deinen Bereich und so weiter, was wäre das, was du dir so wünschen würdest, wenn du sie aussuchen dürftest?
Als allererstes muss ich eine Sache richtig stellen. Schalke ist natürlich grundlegend falsch, bin aber Fan von einem Verein, den man damit sehr gut vergleichen kann.
Ah.
Von daher ist es eigentlich die gleiche
Hamburg.
Situation. Genau.
Ich meinte das eigentlich.
Ja, ist ja inzwischen ein sehr ähnliches Profil.
Verdammt, ich wollte gerade sagen, du hast bei Hamburg gearbeitet, oder? Beim Hamburger SV?
Genau, ich habe beim HSV tatsächlich bei Sport 5 gearbeitet.
Ja,
und aber ich bin schon seit immer, also seit Kindesbeinen her HSV-Fan. Das war mal ist das einfacher, oft ist es sehr, sehr schwer, aber ja, man liebt ja seinen Verein.
Verzeih
ne?
mir bitte.
Alles,
das ist wichtig. Ich denke auch alle Hamburg-Fans denken sich gerade, was für ein Penner. aber
und Puma-Mitarbeiter wegen Dortmund.
Ja, genau.
Also Schalke geht gar nicht.
Ist schwierig,
gar
nicht.
Okay. Aber trotzdem hast du Höhen und Tiefen sehr viele mitgemacht.
Zum Glück sieht man nicht, dass du dein Schalke-Trikot heute an hast hier in der Box.
Im Moment bin ich eher so rot wie ein Bayern-Trikot.
Stimmt. Nee, absolut, also das ist auch eine Sache, die werde ich auch wirklich immer gerne los. Die erzähle ich auch in Freundeskreisen immer, weil genau das, was ihr gesagt habt, die Fußballspieler, die verdienen super viel Geld und werden oft auch darauf dann reduziert. Und es ist schon so, dass die auch Sachen dafür halt nicht erleben. Das muss man schon auch immer bedenken. Und die haben, nicht jeder von denen hat viele soziale Kontakte. Die können nicht mal einfach rausgehen und ein Bierchen trinken gehen wie wir. Und natürlich wissen sie auch alle, dass sie gut verdienen. Aber ich finde immer so dieses eine Argument, das immer kommt, da auch in vielen Stammtischrunden versuche ich da immer ein bisschen gegenzuhalten, dass ja, aber die verdienen doch Millionen. Finde ich immer ein bisschen schwierig, weil man da meiner Meinung nach auch nicht so den Menschen dahinter sieht, der nämlich auch nicht nur seinen Kontoauszug auf dem Kopf hat, sondern der einfach auch ein Mensch ist. Und wenn man ihn ein bisschen enger kennt, wie ich jetzt glücklich bin, dass ich ein paar von denen kenne, dann weiß man, dass die wirklich auch über deutlich differenziertere Dinge nachdenken, als das oft in den Medien so rüberkommt.
Und
um eine Lanze für die einmal zu brechen.
Ja, definitiv. Und ich meine, Timo im Podcast hat es ja auch sehr, sehr deutlich gezeigt, die kämpfen mit den gleichen Problemen und dieses Geld ist, glaube ich, an der Stelle gar nicht relevant und darauf sollte man definitiv nicht reduziert werden und da bin ich komplett bei dir. Also man muss auf vieles verzichten, um da zu sein und es ist auch schön, wenn sie dann eben mit Leuten wie dir sich austauschen können und dann mal einen anderen Blick bekommen oder auch mit starken Partnern, wo sie halt einen Einblick bekommen, wie das abläuft.
Genau, und die sind wirklich, also 90% der Spieler, mit denen ich zu tun habe, die sind auch super interessiert daran. Mhm. Ne? Das ist nicht nur, dass die Fußball Geld im Kopf haben, sondern nein, die gucken ganz genau, die fragen, wie läuft unser Job, was mache ich sonst und da merkt man richtig, dass die auch wirklich interessiert sind an dem, in Anführungsstrichen, normalen Leben. Ne? Jetzt bin ich aber von der Frage weggegangen, was in 5 Jahren ist.
Aber genau, 5 Jahre, eine Schlagzeile in der Zeitung, wenn du dir eine wünschen dürftest. Darf allgemein sein, dafür Fußball sein, darfst auch 2 machen.
Eieiei, in 5 Jahren. Also erstmal allgemein glaube ich, dass es, wenn ich mir was ausschießen dürfte, dann wäre es wirklich, weil ich das halt auch mitbekomme, ganz krass, diese ganze Social Media Bashing von Leuten, dass man sowas nicht mehr lesen muss, gerade wenn es um Diskriminierung geht. Wir stehen da ja auch bei Puma ziemlich krass für ein, was ich da auch teilweise mitbekommen habe. Ich betreue mehrere Spieler, die betroffen waren und wenn man das mitbekommt, ja, dann fällt einem nichts mehr dazu ein und dann ist es einfach nur traurig. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll, zu Leuten, die sich so auf Social Media irgendwie äußern können. Meiner Meinung nach müsste das verboten werden. Ansonsten ist natürlich ein super wichtiges Thema für mich allgemein, wie wir auch mit unserer Umwelt umgehen. Dass es da in 5 Jahren wahrscheinlich ist zu kurz gedacht, aber dass es da zumindest erste Fortschritte gibt, wäre für mich schon auch irgendwie eine gute Headline, auch für die folgenden Generationen. Und ja, im Sport, glaube ich, ist das schwierig zu sagen, was in 5 Jahren sein wird. Ich meine, es ist so kurzweilig alles.
Nö, ich glaube, du hast da schon zwei sehr, sehr schöne Themen gehabt. Ich meine, dieses Bashing, was du angesprochen hast, ist für Fußballer, ist für Sportler, ist für Personen des öffentlichen Lebens wirklich brutal. Und dann gleichzeitig ist es eine Schweinerei, wenn Leute auch sich hinter Fake-Profilen oder hinter namenlosen Profilen oder sonst was verstecken und auf Züge aufspringen und so weiter. Da wäre es mal schön, wenn jeder wirklich identifizierbar ist, weil dann ist die Frage auch, machen sie das dann auch wirklich noch? Und man muss an der Stelle auch sagen, man denkt ja immer, das tut den Menschen nichts, bei denen das ist. Und wir kriegen das ja auch mit. Das, natürlich lesen die das und natürlich tut das weh. Und natürlich ist das völlig unter der Gürtellinie oftmals und das verletzt auch. Deswegen finde ich diese Headline auch mal an der Stelle sehr schön, weil diese Menschen sind immer mehr in der Öffentlichkeit. Und auch wenn sie Millionen verdienen, das geht nicht. Das ist,
das geht an keinem vorbei. Das merken wir in den Gesprächen auch. Wir hatten auch schon Fälle, wo dann die Kommentare ausgeblendet wurden, weil die Person es zum Beispiel nicht mehr sehen wollte und konnte auch und an der Stelle auch vielleicht jeder mal überlegen, was er damit auch bezweckt, negativ für einen Menschen, der genauso, auch wenn er Profi ist und viel Geld verdient, ist am Ende ein Mensch, der genauso angreifbar ist, emotional, und da sollte man einfach aufpassen. Also schöner Punkt, der auch zu unserer Branche passt, wo wir auch versuchen, gegenzusteuern. Also wir versuchen ja auch in unserer Arbeit sowas abzunehmen, auch gegen sowas zu wirken und eher die positiven Sachen nach außen zu tragen. Deshalb unfassbar schön und Klimaschutz, ich glaube, das haben wir die letzten Wochen gesehen, wie wichtig das Thema ist. Und da hast du zwei gute Punkte genannt, Julius.
Ja, ich glaube, die sind aber beide auch Themen, da könnte was passieren in den nächsten 5 Jahren.
Ja, werden wir mal hoffen, dass sich da was tut. Und ich meine das jetzt tatsächlich nicht so, das wollte jetzt gar kein politisches Statement für irgendeine Partei sein, sondern mir geht es da wirklich allgemein drum, und das stand ja auch in den meisten Programmen drin, dass das wirklich einfach ein Thema ist, womit jeder mit beschäftigen sollte und jeder versuchen sollte, seinen Teil dazu beizutragen, dass wir ja da nicht unsere folgenden Generationen gegen die Wand fahren. Und wir haben so einen schönen Planeten und der sollte irgendwie zumindest einigermaßen erhalten werden.
Aber das hast du gerade auch schon gesagt, auch wenn wir jetzt schon am Schluss sind, möchte ich das noch anfügen, weil du hast genau das gesagt, soll nicht auf eine Partei gezeigt werden bei diesem Thema. Und das ist verdammt wichtig, weil das sonst polarisiert dieses Thema. Und das ist kein Thema, was polarisieren darf. Also das muss ein allgemeingültiges Thema sein. Und das ist schön, dass du es gesagt hast. Bei den meisten steht es nämlich auch im Programm drin. Und dementsprechend, glaube ich, haben wir alle den Wunsch und den dürfen wir auch haben. Und das sollte nicht polarisieren oder sollte irgendwie jemand noch dagegen sein lassen. Sondern das ist einfach ein sehr, sehr wichtiges, allgemeingültiges Thema.
Der grüne Puma-Fußabdruck.
Solange es nicht komplett auf die Partei bezogen ist, ja. Gut, jetzt Schluss mit den politischen Statements, ne?
Ja, aber regt auch zum Nachdenken an.
Auf jeden Fall. Und vielleicht die letzte Sache, die mir wirklich auch immer wichtig ist, wenn ihr noch vor was in 5 Jahren ist und so weiter, und das auch nochmal irgendwie, weil ihr auch nach Tipps gefragt habt, ich glaube, das Allerwichtigste, das wird mir auch immer wieder klar, ist im Endeffekt, dass irgendwie alle um einen rum gesund sind, ne? Kann immer alles schnell anders sich ändern und das ist sowas, was ich mir für mich selber in 5 Jahren wünsche, überhaupt völlig losgelöst von der Karriere, die natürlich auch wichtig ist, dass aber ja alle Freunde und Familie gesund bleiben.
Sehr schön. Da wollen wir nichts hinzufügen. Nein.
Und ihr natürlich auch.
Ja, ist klar.
Danke. Julius, super spannendes Gespräch. Ich glaube, viele Themen, die wir noch weiter hätten einsteigen können, aber wir sind leider schon am Ende und haben jetzt auch schon wieder ein bisschen überzogen von der Zeit, die wir eigentlich machen wollen in Zukunft. Aber wir merken, wir kriegen es nicht hin, weil die Gespräche so spannend sind.
Sorry, mir hat es auch mega Bock gebracht.
Also vielen Dank, dass du gekommen bist, dass Danke du bei euch. Uns warst. Vielleicht schaffen wir das nochmal und du erzählst uns dann wieder aktuelle Sachen aus den letzten Wochen und so weiter. Toll, hinter die Kulissen schauen zu dürfen, und danke auch dafür deine Offenheit.
Genau. Vielen Dank. Ich danke euch.
Cooler Typ und demnach schönen Abend.
Die nächsten Sneaker wisst ihr, welche ihr kauft.
Ja, hast du geschafft.
Super. Julius, danke.
Ciao.
Think outside, talk inside. Unboxing.